Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Sie hören einen Aufsatz von Michael Andermatt. Er hielt einige Augenblicke inne, jedenfalls um die Spannung seiner Zuhörer zu vergrößern. Spannung und Retardierung in Karl Mays Winnetou-Trilogie. Es liest Uwe Kulnig. Die folgenden Überlegungen fokussieren auf das Element der Spannung in Karl Mays Erzählen. Am Beispiel der Winnetou-Trilogie soll aufgezeigt werden, welche Formen der Spannung Mayer einsetzt, wie er damit die Affekte der Lesenden bindet und welche Wertvorstellungen sich dabei zur Disposition stellen. Der Aufsatz vertritt die These, dass Mays Spannungsgestaltung einer spezifischen Dialektik von Spannungserregung und Retardierung folgt. Die Leserschaft gerät dabei in eine ambivalente oder gar widersprüchliche Situation, in der die Gestaltung von Gefahr, Gewalt und Grausamkeit sich mit christlichem Humanismus oder aber auch mit Komik verbindet. Während sich in der Winnetou-Trilogie von der Erzählanlage her das genannte Vorgehen in Variationen über die drei Bände erstreckt, wird in Winnetou 4 das Verfahren über das Konzept des Edelmenschen ironisiert und ins Hyperbolische und Groteske gedreht. Kleine Typologie der Mayschen Spannung. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May, riefen wir damals als Kinder und begeisterte Karl-May-Fans. Tatsächlich enthalten die zum geflügelten Wort gewordenen Kurzverse in Nutze zentrale Elemente von Mays Form der Spannungserzeugung. Thrill, Bedrohungsspannung, Rätselspannung, Retardierung, der Gedankenstrich und schließlich Auflösung. All dies mit Erregung unserer Affekte. Die hier verwendeten und aus der literatur- und filmwissenschaftlichen Spannungsforschung stammenden Begriffe erweisen sich für Karl May als in hohem Maße passgenau. Ihre Fokussierung auf Rätselhaftigkeit, Mystery, Spannung einerseits und Bedrohungs- oder Konfliktsituationen Suspense, Spannung und Thrill andererseits führt ins Zentrum von Mays Erzählen. Mit Rätselspannung, Mystery also, sind Informationslücken und Text gemeint, die über Merkwürdigkeiten, Andeutungen, Anspielungen oder Vorausdeutungen Fragen aufwerfen und damit Leserinnen und Leser in Unsicherheit und Neugier über das kommende Geschehen versetzen. Bedrohung, Spannung, Suspense also, dagegen entsteht durch Hinweise auf nahende Gefahr, die schließlich auch eintrifft und über Kampf und Gewalt in Thrill übergeht und damit die Situation entscheidet und zur Auflösung der Spannung führt. In der Regel geht die Rätselspannung der Bedrohungsspannung voraus, verbindet sich dann aber allmählich mit ihr, sodass die Neugier der Lesenden durch die Identifikation mit den handelnden Figuren in Furchtempfinden oder Schrecken übergeht. Spannung hat grundsätzlich eine Doppelnatur. Sie findet sich als erzählerisch erzeugte Struktur im Text und manifestiert sich im Prozess der Rezeption als Empfinden von Leserinnen und Leser. Die Figuren der Handlung selbst können in einer Situation Spannung empfinden und diese auch, was bei Karl May öfters der Fall ist, explizit thematisieren. In der Spannungsforschung geht es um das Erleben von Leserinnen und Leser, aber vor allem um die Frage, welche Textelemente über das Potenzial verfügen, beim Lesen Spannung zu erzeugen. Von der Gattung her bildet der Abenteuer- und Reiseroman den Rahmen für Mays Spannungstechnik. Der Protagonist dieser Romanform sucht das Abenteuer und begibt sich, getrieben von Neugier, Erlebnis, Hunger und Freude am Risiko, in unbekannte Gebiete, häufig in Natur und Wildnis. Den immer wieder neuen Herausforderungen und Gefahren der fremden Welt begegnet er mit Klugheit, List und erprobter Tapferkeit. Die meisten Konfrontationen besteht er mit heldenhaftem Erfolg, so dass er sich trotz einzelner Niederlagen am Ende glanzvoll bewährt. Prototyp des Abenteurers ist bei May der von ihm erfundene Westmann. Da auch bei May im Unbekannten, hier dem amerikanischen Wilden Westen, die Gefahr lauert, sind seine vorwiegend männlichen Protagonisten auf ihrer Reise grundsätzlich der Bedrohung ausgesetzt. In der Handlungsentwicklung manifestiert sich dies als nahezu permanente Bedrohungsspannung, die zudem häufig mit Rätselspannung verbunden ist. Das Emotionspotenzial des Textes ist dabei an einige wenige, in der May-Forschung allgemein bekannte Motive gebunden, die im Verlaufe der Handlung in variierende Wiederholungen mehrfach auftreten und die Lesenden in den Bann ziehen. Nach anfänglich freiem Herumschweifen stößt bei May der Abenteurer auf Feinde, auf Verbrecherbanden, Diebe, Mörder oder kriegerische Indianer und verfeindete Stämme. Das Geschehen kreist um Flucht und Verfolgung und mündet jeweils in Konfrontationen, die in unterschiedlichem Grad mit Thrill und Gewalt verbunden sind. Im Namen der Gerechtigkeit, aber auch Rache, jagt der Westmann zusammen mit einer Handvoll erlesener Freunde seine Gegner, um sie zur Strecke zu bringen. An diese Flucht und Verfolgung sind die oben erwähnten Motive gekoppelt. Fährtenlesen, Anschleichen, Belauschen, Entwicklung eines Plans, Überfall, Gefangenschaft, Entführung und gewaltsamer Kampf mit Sieg oder Niederlage. Da sich Mays Erzähltexte aus sequenzartigen Wiederholungen des Geschehens zusammensetzen, kann stellvertretend an den Anfangskapiteln von Winnetou 1 erläutert werden, wie Mays Spannungserzeugung im Detail funktioniert. Die Handlung spielt im ersten Kapitel vorerst in St. Louis und beginnt damit, dass sich rund um die Figur des Ich-Erzählers, des zukünftigen Old Shatterhand, Rätselspannung aufbaut. Sie ist an dem Begriff Greenhorn und alle Handlungen, die sich damit verbinden, gekoppelt. Die Ungewissheit besteht darin, dass die Lesenden skeptisch mitverfolgen, ob aus dem deutschen Einwanderer und Hauslehrer tatsächlich ein tüchtiger Westmann wird oder ob er ein unerfahrener Neuling eben ein Greenhorn bleibt. Die Rätselspannung geht dabei wesentlich von der Figur des Büchsenmachers Mr. Henry aus, der sich als heimlicher Mentor des Ich-Erzählers erweist. Unter Andeutungen erfährt man, dass der Büchsenmacher versteckte Pläne zur Förderung des Neulings verfolgt.
Braucht es jetzt nicht zu wissen, werdet es schon noch erfahren.
Geheimnisumwoben ist auch das Gewehr, das Mr. Henry entwickelt, der Henry-Stutzen, der später für Old Shatterhand von zentraler Bedeutung sein wird. Die Rätselspannung führt über verdeckte Prüfungen in Schießen, Reiten und Mathematik schließlich am Ende des ersten Kapitels zu einer Spannungsauflösung. Bei einem gemeinsamen Essen wird der Ich-Erzähler überraschend mit dem Westmann Sam Hawkins bekannt gemacht und erfährt beglückt, dass er unter dessen Schutz und Führung als Feldmesser einer Eisenbahngesellschaft in den wilden Westen ziehen darf. Das zweite Kapitel nimmt die Rätselspannung von Kapitel 1 wieder auf, allerdings deutlich ironisiert. Das souveräne Bestehen der sogenannten Prüfungen hat die Zweifel an den Fähigkeiten des Ich-Erzählers weitgehend ausgeräumt. Es ist deshalb mehr komisch als rätselhaft, wenn Sam Hawkins beharrlich meint, er müsse das ihm anvertraute Greenhorn erst noch tüchtig erziehen. Hawkins stereotype Äußerung, wenn ich mich nicht irre, wird in diesem Zusammenhang zum Ironiesignal und bestärkt die in Kleidung und Verhalten indizierte Skurrilität der neuen Mentorfigur, die sich fortwährend irrt und verschätzt. Neben der Ironisierung der Rätselspannung wechselt der Hauptverlauf neu zur Bedrohungsspannung. Diese wird das weitere Geschehen zunehmend bestimmen und sich schrittweise zum Thrill steigern. Geweckt wird sie über die Lokalität. Befindet man sich doch nicht mehr im urbanen St. Louis, innerhalb der Zivilisation, sondern in einer gefährlichen Gegend. Denn es trieben sich da die Kiowa, Comanche und Apache-Indianer herum, welche von einer Bahn durch das Terrain, welches sie als ihr Eigentum bezeichneten, nichts wissen wollten. Gefahr geht zunächst jedoch nicht von den Indianern aus, sondern von den Kollegen der Bahngesellschaft und einigen der zu ihrem Schutz abgeordneten Westmänner. Über deren Arroganz, Unzuverlässigkeit und Alkoholeskapaden steigert sich die Spannung schnell zum gewaltsamen Konflikt, der dort in Thrill übergeht, wo sich der Ich-Erzähler erstmals mit seinem legendären Faustschlag Respekt verschafft und zu seinem Nom de guerre Old Shatterhand kommt. Das Geschehen setzt indes die Bedrohungsspannung und den Thrill mit weiteren Prüfungen und Bewährungsproben fort, die der Ich-Erzähler noch zu bestehen hat, bevor er endgültig seine Identität als Greenhorn abstreifen und Old Shatterhand werden kann. Im Gegensatz zu den Proben in St. Louis geht es in der Wildnis um das Überleben in großer Gefahr. Meist sogar Lebensgefahr. Die Gesetze der Zivilisation sind aufgehoben, die Ereignisse werden von Gewalt und Grausamkeit geprägt. Dies zeigt sich zunächst in der Schilderung einer Bisonjagd, wo die brutale Kraft eines mächtigen Bullen im letzten Moment durch zwei gezielte Schüsse in die beiden Augen des Tieres abgewehrt werden kann. Überboten wird diese Bedrohungssituation darauf durch den Kampf mit einem gewaltigen Grizzlybären, den der Ich-Erzähler allein mit Revolver und Messer zur Strecke bringt. Ich riss den Revolver heraus, sprang ganz nah zu dem Bären heran, welcher mir zwar seinen Kopf, sonst aber den Rücken zukehrte, und schoss ihn ein, zwei, drei, viermal in die Augen, so wie ich nicht weit von hier dem zweiten Büffelbullen zwei Schüsse in die Augen gegeben hatte. Er verlor dabei viel Blut und wurde sichtlich matt. Dann setzte er sich wieder aufrecht hin, um sich nach den Augen zu langen. Dies gab mir Gelegenheit zu zwei weiteren, schnell aufeinanderfolgenden Messerstößen, und diesmal traf ich besser. Er sank, während ich rasch wieder zur Seite gesprungen war, nieder, lief taumelnd und fauchend einige Schritte vorwärts, dann zur Seite und wieder zurück, wollte sich abermals aufrichten, hatte aber nicht die Kraft dazu, sondern fiel hin und kollerte in vergeblichem Bemühen, auf die Beine zu kommen, einige Male hin und her, bis er sich lang ausstreckte und dann ruhig liegen blieb. Dass zuvor anschaulich geschildert wird, wie der Bär einen Bahnmitarbeiter zerfleischt, sorgt für zusätzlichen Thrill. Geradeaus, jenseits der Büffelleiche, hatte einer der Westmänner einen Baum erklimmen wollen, war aber von dem Bären dabei überrascht worden. Er lag nun mit dem Oberleib sich mit beiden Armen am Stamme festhaltend auf dem ersten niedrigen Aste, und der Grizzly, welcher sich hoch aufgerichtet hatte, wühlte ihm mit den Vorderpranken in den Schenkeln und dem Unterleibe. Der Mann war dem Tode geweiht, unrettbar verloren. Die Szenen der Bärenjagd gehen unmittelbar über in eine Konfrontation des Ich-Erzählers mit seinen Kollegen, die ihm den Bären als Beute streitig machen. Die rasante Entwicklung der Handlung ist auf diese Weise ganz von Bedrohungsspannung und Thrill geprägt. Und die Spannung steigert sich erneut durch das überraschende Auftreten dreier Indianer, des aus Deutschland zu den Apachen gekommenen Kleki Petra, des Häuptlings Inchuchuna und seines Sohnes Winnetou. Ihren baldigen Höhepunkt wird sie im Thrill von Kleki Petras Erschießung finden. Vorübergehend aber ist die Spannung durch Verhandlungen und Gespräche gebremst. Der Häuptling versucht den Bahnvermessern klarzumachen, dass ihr Vorhaben nicht rechtmäßig sei, da das Land den Indianern gehöre. Er fordert ultimativ den Rückzug der Bahngesellschaft und gibt eine Stunde Bedenkzeit. Die Bedrohungsspannung wird somit vorübergehend aufgehoben, vor allem auch dadurch, dass der Ich-Erzähler in dieser Zwischenzeit mit Kleki Petra ein längeres persönliches Gespräch führt. Dieses retardierende Moment ist für Mais Spannungsaufbau charakteristisch. Nach Ablauf des Ultimatums setzt die Bedrohungsspannung wieder ein und es kommt zur Tötung Kleki Petras, der sich für Winnetou opfert. Zehnmal schneller, als man ihm bei seinem Zustande zutrauen konnte, hatte er ein Gewehr aus dem Wagen genommen und schlug es auf Winnetou an. Da schrie Kleki Petra voller Angst auf: »Weg, Winnetou, schnell weg!« Zu gleicher Zeit sprang er hin, um sich schützend vor den jungen Apachen zu stellen. Der Schuss krachte. Kleki Petra fuhr sich von der Gewalt des Kugelaufschlags halb umgedreht, mit der Hand nach der Brust, taumelte einige Augenblicke hin und her und fiel dann auf die Erde nieder. Der Spannungshöhepunkt entscheidet über den weiteren Fortgang der Handlung. Er hat einerseits die Feindschaft und Rache der Apachen zur Folge, bindet andererseits aber auch den Ich-Erzähler an Winnetou, der Kleki Petra im genannten Gespräch versprechen muss, Winnetou in Freundschaft zu begleiten. Aus dieser paradoxen Ambivalenz resultiert neu nicht nur erhöhte Bedrohungsspannung, sondern wiederum auch Rätselspannung. Denn man weiß nicht, ob und wie der Rache der Apachen zu entkommen ist und wie eine Freundschaft zwischen Winnetou und dem künftigen Old Shatterhand bei der Feindschaft zwischen Indianern und Bahnarbeitern möglich sein soll. Das dritte Kapitel beginnt mit einer Retardierung, die an die Motive von Beratung und Planung gebunden ist. Schließlich fasst man den Beschluss, den abgezogenen Apachen zu folgen, um herauszufinden, wie sie ihre Rache vollziehen wollen. Das Motiv der Verfolgung ist primär mit Rätselspannung verbunden, da man Ungewissheit aufzuheben versucht. Die Bedrohungsspannung mischt indes mit, da das Unterfangen gefährlich ist. Erneut kommt dabei das Motiv der Bewährungsprobe ins Spiel, denn Hawkins will, dass dieses junge Greenhorn, welches Shatterhand genannt worden ist, einmal sehen soll, wie man es macht, wenn man Indianer nachschleicht, wird ihm wahrscheinlich von Nutzen sein, eine Fährte richtig lesen zu können. Bevor es nun ans Fährtenlesen, Anschleichen und Belauschen geht und sich die Mischung aus Rätsel und Bedrohungsspannung ausgiebig entfaltet, rückt der Text mit einem komödiantischen Gespräch über den Sinn von Büchern erneut eine Retardierung ein. Retardierung durch Komik und Reflexion. Retardierung, die man vor allem vom Aufbau des Dramas her kennt, ist von der Sache her zwiespältig. Im Zentrum steht die Unterbrechung des Handlungsverlaufs durch Geschehnisse, die das Handlungsziel aus dem Fokus rücken und auf diese Weise die Spannung abbauen. Gustav Freitag bezeichnet das retardierende Moment allerdings als Moment der letzten Spannung. Es deutet alternative Möglichkeiten zum dominierenden Geschehen an und weckt damit Erwartungen. Mithin eine neue Rätselspannung. Die beiden Aspekte, Spannungslösung und erneute Spannungsbildung, treffen auch auf die Verwendung der Retardation bei Karl May zu. Im Gegensatz zur Spannung, die bei May über Motive der Reisebewegung vermittelt wird, manifestiert sich Retardierung in Motiven des Stillstands und der Reflexion, in Beratungen und verbalen Debatten. Das Zusammensitzen und Verhandeln von vergangenen Geschehnissen oder auch durch das Besprechen von Fährten nimmt im Handlungsverlauf immer wieder breiten Raum ein. Rätsel und Bedrohungsspannung werden im Dialog der Figuren gebremst oder gar gelöst. Das hauptsächliche Handlungsziel muss dabei aber nicht gänzlich zur Seite rücken, denn der retardierende Dialog kann Abschweifungen und Situationsbezug unterschiedlich stark priorisieren und schließlich über die Planung einer möglichen Zukunft neue Spannung wecken. So ist etwa die Verhandlung mit den Kiowas, an deren Verlauf Tangua von Old Shatterhand niedergeschlagen wird, viel näher am aktuellen Geschehen und trotz Retardierung entsprechend stark von Bedrohungsspannung geprägt. Ganz anders ist es dagegen mit dem Gespräch über Bücher, das der Ich-Erzähler mit Sam Hawkins führt. Neben Analyse und Reflexion spielt häufig das Element der Komik eine Rolle. Es äußert sich in der Asymmetrie der Gesprächspartner, indem die Hauptfigur sich in ihrer Überlegenheit bedeckt gibt und der Entfaltung inferiorer Nebenfiguren breiten Raum lässt, sodass sie sich der Lächerlichkeit preisgeben. Beispiel dafür sind die genannten Gespräche zwischen dem Ich-Erzähler und Sam Hawkins. Nach der dramatischen Ermordung Clicky Petras kommt das Geschehen ins Stocken, weil Hawkins in Verkennung des Ich-Erzählers diesem unverhältnismäßig weitschweifig die Situation erläutert. Während man wissen möchte, wohin sich die Indianer mit dem toten Gefährten begeben und was sie vorhaben, wird man von Hawkins über durch Würmer delikat gewordene Bärentatzen und dergleichen belehrt. Die eigentümlichen Gesetze des Wilden Westens sind entgegen Hawkins Bemerkungen dem Ich-Erzähler durchaus bekannt. Er hat sein Wissen aus Büchern. Die hochironische Debatte über den Wert von Büchern und ihr Verhältnis zu konkreten Erfahrungen, die sich über 10 Seiten erstreckt, lässt die Spannung fast gänzlich schwinden. Manchmal macht sich Sam Hawkins durch Ignoranz und Fehlurteile lächerlich. Daneben aber resultiert die Komik der retardierenden Szene an dieser Stelle vor allem aus ironischer Metafiktion. Hawkins weiß aus früheren Gesprächen, dass der Ich-Erzähler sich gern auf angelesenes Wissen beruft und lässt keinen Zweifel, dass er nichts davon hält.
»So, das habt ihr also gelesen. Na, wenn ihr es gelesen habt, so muss es ja wohl wahr sein. Denn alles, was man über den Wilden Westen liest, ist wahr, ganz außerordentlich wahr, ganz unumstößlich wahr.«
Die Wahrheitsfrage ist bekanntlich für Karl May und die sogenannte Old Shatterhand-Legende von zentraler Bedeutung. Während May ab den 1880er Jahren vermehrt wahrheitswidrig verlauten ließ, er sei mit seinem Ich-Erzähler identisch und habe alle seine Abenteuer wirklich erlebt, wird dieses fragwürdige autobiografische Spiel in Winnetou 1 szenisch ironisiert.
»Wenn ich
nicht selbst ein Westmann wäre, würde ich nach dem Osten ziehen, mich dort recht hübsch und behaglich auf ein Kanapee setzen und solch schöne Indianergeschichten lesen. Ich glaube, man kann rund und fett davon werden, obgleich man die Bärentatzen nur auf dem Papier zu essen bekommt. Möchte wirklich wissen, ob die guten Gentlemen, welche solche Sachen schreiben, einmal über den alten Mississippi herübergekommen sind.
So, denkt ihr?
Ja, glaube es nicht, habe meine sehr guten Gründe dazu, daran zu zweifeln.
Da der Ich-Erzähler Old Shatterhand, alias Karl May, zum Erstaunen von Sim Hawkins nicht nur beabsichtigt, unter das unnütze Volk der Büchermacher zu gehen, sondern dies in offensichtlicher Fiktionsironie mit den Winnetou-Büchern auch getan hat, verzehren wir, Leserinnen und Leser, nun nicht nur die papierenden Bärentatzen, sondern setzen uns auch der Belehrung aus. Denn erklärtermaßen geht es dem Ich-Erzähler darum, der Lehrer meiner Leser zu sein und mir nebenbei Geld zu verdienen. Das Geld verdient sich May mit seinen Büchern über das Mittel der Spannung. Die Belehrung hingegen manifestiert sich in den retardierenden Passagen. Dass auch die komischen Abschnitte von Mays Werk belehrend sein können, wenn auch reichlich ironisch und spöttisch, hat sich eben gezeigt. Eine gänzlich ironiefreie Form der Retardierung findet sich indes in den ausführlichen Glaubensgesprächen des Ich-Erzählers, wie wir sie vor der Tötung Klekih Petras und dann wieder vor Winnetous Tod antreffen. Der Lehrmeister der Apachen, Klekih Petra, der sich als freigeistiger Gottesleugner im Vormärz als Agitator und 1848 als Revolutionär profiliert hatte, dann aber getrieben von Schuldbewusstsein zu Gott zurückgefunden hat. Der doppelte Renegat also schildert dem Ich-Erzähler ausführlich seine Kämpfe und Leiden. Er versucht, seine Schuld zu sühnen, indem er seinen wiedergefundenen Glauben und sein von christlicher Humanität und Nächstenliebe geprägtes Weltbild den Apachen vermittelt. Liebe, Mitleid und Erbarmen statt Hass und Kampf, so lautet seine Lehre. Winnetou, der künftige Häuptling der Apachen, figuriert dabei als Musterschüler und ist so eigentlich mein, sagte Klekih Petra. Das vertrauliche Gespräch zwischen Klekih Petra und dem Ich-Erzähler steht vorerst als Retardierung völlig isoliert da. Es bildet einen markanten Gegensatz zur Haupthandlung und gerät mit seiner humanen Botschaft merklich in Widerspruch zur Brutalität und zum Thrill der geschilderten Ereignisse, wie sie nicht nur vor, sondern auch nach dem Gespräch stattfinden. Deren erster Höhepunkt ist, wie erwähnt, die Erschießung Klekih Petras. In der Ermordung von Winnetous Lehrer zeigt sich schließlich eine Verbindung zwischen Glaubensgespräch und aktuellem Geschehen, denn der Sterbende bittet Old Shatterhand, sein Werk fortzuführen und Winnetou auf seinem künftigen Weg zu begleiten. Das retardierende Moment hat somit neben der Funktion der Spannungsminderung eine weitere, sehr wichtige Bedeutung. Es motiviert, vorerst verdeckt, den Fortgang der Haupthandlung, indem es die Freundschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand begründet und die abschließende Hinwendung Winnetous zum Christentum erklärt. Im zweiten Religionsgespräch gegen Ende der Winnetou-Trilogie wiederholt sich das eben besprochene spannungstechnische Muster der Einbettung von Retardierung in Bedrohungsspannung und Thrill. Zwischen Verfolgungsjagd und Kampfgeschehen sprechen Old Shatterhand und Winnetou bei pausierender Handlung ausführlich über den christlichen Glauben. Als sich Winnetous Todesahnungen kurz darauf erfüllen konvertiert der Sterbende mit seinen letzten Worten zum Christentum.
Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Lebe wohl.
Es erfüllt sich damit Klekki Petras Wunsch. Old Shatterhands Sendung aber ist bei all dem noch nicht beendet. Winnetou hat ein Testament hinterlassen und kurz vor dem Tode seinem Freund Shatterhand das Versprechen abgenommen, das Testament zu suchen, in dem meine Wünsche aufgezeichnet sind und sie zu erfüllen. Dass Old Shatterhand bei dieser Wunscherfüllung am Ende der Trilogie dramatisch scheitert und man deshalb aus Winnetous Testament so gut wie nichts erfährt, führt zu jenem offenen Schluss, der wegen seiner unaufgelösten Rätselspannung nicht nur Leserinnen und Leser umtrieb, sondern gut anderthalb Jahrzehnte später auch Winnetou 4 ermöglichte. Gewalt versus Humanität. Die obige Spannungsanalyse führt zu einem Sachverhalt, der in der Karl-May-Forschung mehrfach besprochen ist. Es geht um die augenfälligen Widersprüche, die sich vom Inhalt her in den Romanen und Erzählungen meist ergeben. Man kann sie zu einem großen Teil auf das Mit- und Gegeneinander von Gewalt und Humanität zurückführen, wobei das Humane sich vor allem in zwei Bereichen äußert, in christlichem Glaubensbekenntnis und in humoristischer Komik. Während wir oben anhand von Beispielen gezeigt haben, wie der Gewaltpol von Mays Erzählen sich im Spannungsaufbau, der Humanitätspol indes in der Retardation konkretisiert, soll im Folgenden skizziert werden, welche gegensätzlichen Wertvorstellungen May den Lesenden über seine Spannungsführung vermittelt. Die Gewaltdarstellung in der Winnetou-Trilogie ist, vor allem in den Bänden 2 und 3, von Grausamkeit und Rachegefühlen geprägt. Legitimiert wird diese Haltung innerhalb der erzählten Welt dadurch, dass der grausame Rächer früher selber betroffen von Grausamkeitshandlungen war und der Vollzug der Rache als Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit empfunden wird. Exemplarisch ist diesbezüglich in Winnetou 2 der Rachewunsch von Old Firehands Sohn Harry, der schildert, wie in indianischen Stammeskämpfen seine Mutter und die kleine Schwester ermordet wurden. Gepackt von grausamem Entsetzen irrte ich zwischen den Toten herum, und da lag sie, die Mutter, mitten durch die Brust geschossen, die Arme krampfhaft um das kleine Schwesterchen geschlungen, dessen Köpfchen von einem tiefen Messerhiebe klaffte. Harry hat es zu seinem Lebensziel gemacht, sich am Mörder zu rächen, und erklärt Old Shatterhand: Tausende und abertausend Male hat es mich verlangt, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen und den Tod entgegenschleudern zu können. Und tausend und abertausend Mal habe ich mir diese Stunde ausgemalt mit allen Farben, welche der menschliche Fantasie zu Gebote stehen. Sie ist das Ziel meines Lebens, der Preis aller Leiden und Entbehrungen gewesen, die ich durchkämpft und durchkostet habe. Und nun, da ich so nah an der Erfüllung meines größten Wunsches stehe, soll ich auf die Erfüllung desselben verzichten? Nein, nein und abermals nein. Die Ausübung von Rache übersteigt häufig die früher erlittene Gewalt und tendiert zur Maßlosigkeit. So lockt etwa Winnetou in Winnetou 2 die ahnungslosen Comanchen, um sich an ihnen für einen heimtückischen Überfall auf die Apachen zu rächen, in einen Hinterhalt, wo er sie schonungslos niedermachen lässt.
Schüsse krachten, Lanzen sausten, Pfeile schwirrten, Messer blinkten. Dazu ließ das Geheul der beiden gegnerischen Scharen und der Anblick des Chaos dunkler, miteinander ringender Gestalten, welche das Aussehen wütender Teufel hatten. Winnetou hatte in der linken den Revolver und in der rechten den hoch erhobenen Tomahawk, während jede Kugel aus dem ersteren mit Sicherheit einen Comanchen niederstreckte, sauste das Schlachtbeil wie ein Blitz von Kopf zu Kopf.
Da der erste Überfall noch nicht zum Siege führt, doppelt Winnetou mit seinen Apachen nach und lässt als Vollstrecker gerechter Strafe mit einer kurzen Handbewegung alle eingekesselten Comanchen innerhalb weniger Sekunden erschießen. Die Grausamkeit dieser Rache wird zwar über retardierende Verhandlungen, die Winnetou persönlich mit den Comanchen führt, als problematisch markiert, doch diese heben aber wegen der Uneinsichtigkeit der Feinde den Vollzug nicht auf. So meint Old Death schließlich sogar rechtfertigend:
Winnetou hat alles Mögliche getan, es zu verhüten.
Und von Winnetou selbst heißt es:
Der große Geist hat es gewollt, dass unsere Toten gerecht werden sollten. Die Feinde wollten nicht anders und so konnte ich auch nicht anders.
Rache als Strafe kann tatsächlich aber auch abgeschwächt werden, wenn der Rächer zu der Einsicht gelangt, dass seine Rache unverhältnismäßig ist. Die Grausamkeit wird im Text dann zwar angedroht und ausgemalt, schließlich aber nicht in der angekündigten Form vollstreckt. Letzteres ist etwa in Winnetou 1 der Fall, wo der mehrfach angedrohte qualvolle Tod der Freunde am Marterpfahl durch ein Gottesurteil im Zweikampf zwischen Old Shatterhand und Inchuchuna ersetzt wird. So verkündet der Häuptling:
Sie haben den Tod verdient, aber er scheint doch, als ob sie nicht ganz so bös gemeint hätten, wie wir geglaubt haben. Darum ist unser ursprünglicher Beschluss aufgehoben worden.
Grausamkeit und tödliche Rache werden indes bei Mai auch reflektierend in Frage gestellt und mit Berufung auf den christlichen Glauben zurückgewiesen. Der Name Old Shatterhand ist diesbezüglich programmatisch. Die Schmetterfaust tötet nicht, sondern schlägt den Feind bloß vorübergehend in Ohnmacht. Auch in Verhandlungen über Interventionen stellt Old Shatterhand, der Schonungsvolle, das Gesetz der Rache und die grausame Tötung immer wieder in Frage. Seine christlich-humane Überzeugung ist, das Menschenherz eines heiligeren und größeren Glückes fähig ist, als es die Befriedigung auch des glühendsten Rachegefühls bietet. Es sind Vergebung und Liebe, die an die Stelle von Rache und Feindschaft treten sollen und dies verschiedentlich auch tun. Bestes Beispiel dafür ist wiederum Old Shatterhand selbst, wenn er in Winnetou 1 trotz Beleidigungen und lebensbedrohlichem Kampf nicht auf Rache sind, sondern zu Winnetous Freund und Blutsbruder wird. Dass seine Haltung aus christlicher Überzeugung resultiert, wird in dem Glaubensgespräch deutlich, das auf die Schließung der Blutsbrüderschaft folgt. Old Shatterhand spricht mit Winnetou über das Christentum und die Liebe, was von diesem jedoch mit Skepsis quittiert wird. Im Blick auf die weißen Männer, die sich Christen nennen, meint Winnetou:
Der, welcher langsam und sicher zu Tode gedrückt wird, kann nicht glauben, dass die Religion dessen, der ihn tötet, eine Religion der Liebe ist.
Old Shatterhand richtet sich darauf mit folgenden Worten an die Leserschaft:
Aber muss man denn reden? Ist nicht die Tat eine viel gewaltigere, eine viel überzeugendere Predigt als das Wort? An ihren Werken sollt ihr sie erkennen, sagt die Heilige Schrift, und nicht an Worten, sondern durch mein Leben, durch mein Tun bin ich der Lehrer Winnetous gewesen.
Liebe, Milde und Vergebung anstelle der Rache werden somit als genuin christliches Handeln gekennzeichnet. Old Shatterhand ist dafür, im Gegensatz zu fast allen anderen Weißen, das lebende Exempel. Rache und Grausamkeit erweisen sich daneben als unchristlich und falsch. Nimmt man Mai beim Wort und überprüft, welche Taten in der Winnetou-Trilogie zur gewaltigen, überzeugenden Predigt werden, dann ist das freilich weniger die belehrende christliche Lehre der Retentation, sondern überwiegend, dass alles andere als christliche Geschehen, das Spannung und Thrill erzeugt. Hass, Kampf und tödliche Gewalt. Mais Spannungsgestaltung packt die Lesenden und zieht sie in ihren Bann, selbst wenn sie von der geschilderten Gewalt angewidert werden. Sam stieß den einen von hinten mit so gut geführtem Stiche nieder, dass der Getroffene lautlos zusammenbrach. Ich aber riss, da ich vollständig waffenlos war, dem anderen zunächst das Messer aus dem Gürtel und zog es ihm dann mit solchem Drucke durch die Kehle, dass der Schrei, welchen er auszustoßen im Begriff gestanden hatte, als pfeifendes Gurgeln sich durch die Schnittwunde drängte und er ebenfalls niedersank. Gegen solch affekterzeugenden Handlungen haben gewaltkritische Reflexionen, insbesondere wenn sie in ihrer Verneinung der Grausamkeit erneut aufleben lassen, schweren Stand. Es gab Szenen, welche jeder Feder spotten, und als ich am frühen Morgen die Leichen hochgetürmt übereinander sah, da musste ich mich fröstelnd abwenden. Ich musste unwillkürlich an das Wort eines neueren Gelehrten denken, dass der Mensch das größte Raubtier sei. Mai scheint es selbst zu wissen, denn sein Erzähler benennt es deutlich. Die Tat ist eine viel gewaltigere, eine viel überzeugendere Predigt als das Wort. Affektvermittelnde Spannung, freilich nicht auf christlich-humaner Basis, ist mächtiger als retardierende Belehrung. Metafiktion. Winnetou 4. Winnetou 4 kann man insgesamt als Metafiktion lesen, als selbstreflektiven Text, der sich im intertextuellen Bezug erzählend zu den vorausgehenden Wildwest-Erzählungen von Karl May äußert. May versucht darin, Einfluss auf die Rezeptionsgeschichte seiner Winnetou-Romane zu nehmen, indem er korrigierend und vereindeutigend in das Verständnis seiner Winnetou-Figur und des Werks eingreift. Die Handlung des Romans beginnt mit rätselhaften Briefen aus dem indianischen Amerika, die den Ich-Erzähler in Deutschland erreichen und ihn dazu auffordern, an einem großen Indianerkongress in den Staaten teilzunehmen. Die mit der Einladung erzeugte Rätselspannung gipfelt in der Briefbotschaft des Medizinmannes Tatella Sata. Eile herbei, wo du auch seist, und rette deinen Winnetou. Man will ihn falsch verstehen, man will ihn dir erwürgen und erschlagen. Da man weiß, dass Winnetou in Winnetou 3 gestorben ist, muss die Botschaft symbolische Bedeutung haben. Es geht innertextlich, aber auch außertextlich um das richtige Winnetou-Bild, seine Gefährdung und seine Rettung. Mit unserer Spannungsanalyse hat dieser Sachverhalt insofern zu tun, als auf der Handlungsebene der Bilderstreit zwischen zwei Parteien ausgetragen wird, deren konträre Auffassungen sich im Gegensatzpaar von Spannung und Retardation wiederfinden. So will die eine Partei ein gigantisches Monument in Form eines kriegerischen Winnetou aus Erz und Marmor errichten, während die andere eine friedliche Vereinigung, einen Clan von Edelmenschen im Geiste Winnetous anstrebt. Aggression und Kampf stehen somit Versöhnung und Frieden gegenüber. Affektive Spannung, reflexive Retardation. Welches Winnetou-Verständnis das richtige ist, soll zwar durch den einberufenen Kongress geklärt werden, ist aber durch die Parteinahme Old Shatterhands längst entschieden. Die Handlung von Winnetou 4 ist im Wesentlichen nichts anderes als die erzählerische Umsetzung dieses Bilderstreits. Sie mündet in ein Finale, das die kriegerische Statue mitsamt ihren Parteigängern in einem Bergsturz mit Getöse untergehen lässt. Winnetous Edelmenschentum dagegen feiert seinen Triumph und setzt sich im Allgemeinen durch. Eine öffentliche Lesung von Winnetous aufgefundenen testamentarischen Schriften reißt die zuhörenden Stammesgemeinschaften derart hin, dass sie der vernommenen Botschaft von Frieden und Liebe mit Ehrfurcht und Begeisterung zustimmen. Schließlich sorgt die feierliche Inszenierung einer grandiosen Apotheose Winnetous dafür, dass am Ende des Romans im Namen der Liebe ein weltumspannender Friedens- und Freundschaftsbund in Aussicht steht. Mit der Umwertung Winnetous zum Friedensmessias und der Absage an die Gewalt erhält auch die erzählerische Gestaltung von Spannung und Retardation in Winnetou 4 entsprechend geänderte Konturen. So erklärt der Ich-Erzähler Old Shatterhand in einem situativen Kommentar, der zugleich als Metafiktion gelesen werden kann. Jetzt aber ist alles anders. Wer da glaubt, in der alten Weise verfahren zu können, der ist verloren. Mein Bärentöter hängt daheim. Mein Henry-Stutzen und meine Revolver stecken im Koffer. Sie haben sich überlebt. Die alten Mittel zur Erzeugung von Gewalt und Spannung haben ausgedient. Der Erzähler bemerkt überdies: Ich liebe es nicht, als Schriftsteller zu gelten, der seine Erfolge in sensationellem, blutigen und Schauererweckenden sucht. Diese klare Absage an Thrill und reißerische Spannung fungiert sowohl als selbstreflektiver Kommentar als auch als bewusst gesetztes programmatisches Korrektiv. Mit Winnetou 4 schreibt May einerseits eine konsequente Fortsetzung der drei früheren Winnetou-Bände, indem er auf sein bewährtes Repertoire häufig verwendeter Motive zurückgreift. Andererseits ist vieles anders, denn May unterzieht seine vertrauten Motive und die damit verbundene Spannung einem gezielten Umdeutungsverfahren. Dabei bedient er sich vor allem des ironischen Selbstzitats und der Selbstparodie. Bedrohungs- und Rätselspannung sowie Retardierung werden durch Über- oder Untertreibung neu interpretiert und teils sogar ins Groteske gesteigert. Die grundlegende Umwertung im Spannungsbereich besteht darin, dass mit dem Motiv des indianischen Kongresses programmatisch nicht die Spannung, sondern die retardierende Reflexion im Zentrum des Romans zu stehen kommt. Zwar finden über die Reise zum Kongress die alten Motive der Abenteuerfahrt weiterhin Verwendung, verlieren aber in der Selbstparodie ihre spannungserzeugende Wirkung. Dies zeigt sich bereits am Anfang des Textes bei der ersten Andeutung von Bedrohungsspannung. Der Ich-Erzähler bemerkt zum Inhalt der empfangenen Briefe: Es wurde da von einem großen letzten Kampf gesprochen. Das klang außerordentlich gefährlich. Ich begann besorgt zu werden, ernstlich besorgt. Der deutliche Hinweis auf die Gefahr und die damit aufkommenden Bedrohungsspannung wird jedoch sogleich in Frage gestellt, denn der Erzähler vermutet, es könnte etwa ein alter, früherer Gegner im Spiel sein, der sich jetzt in meinen alten Tagen den Spaß machen wolle, mich zu foppen und zu einer Einfallsreise nach Amerika zu bewegen. Die Ironisierung der Gefahr zum Spaß bildet ein Grundmuster, das Mai in Winnetou 4 mehrmals verwendet. Selbstzitat wird durch Ironisierung zur Selbstparodie. Am eindrücklichsten zeigt sich dies am Motiv des Belauschens. Er erfährt sowohl über explizite Kommentare wie über mehrseitige Handlungssequenzen eine ironische Verkehrung ins Gegenteil. Beispielhaft ist etwa der Kommentar der Figur Herzle, die als Mais Frau die Amerikareise ihres Mannes begleitet und tatkräftig unterstützt. Das Anschleichen und Belauschen freilich hält sie schlicht für zu gefährlich. Als Junggeselle Westmann sein ist keine Kunst, aber sich noch als Westmann gebärden, wenn man schon längst verheiratet ist und seine Frau bei sich hat, das wird einem jeden vernünftigen Mann so fern wie möglich liegen. Wenn die Frauen einmal jemand belauschen, so wird gleich ein großes Hallo darüber gemacht. Aber wenn die Herren Männer im Wald herumkriechen, um Indianer zu behorchen, da behauptet man, es sei erstens notwendig und zweitens gehöre es zur Kühnheit und zum Heldentum. Zwei größere Handlungssequenzen führen dann vor, wie das Belauschen zu Herzels Zufriedenheit ganz ohne Gefahr erfolgen kann. Was sich Mai dazu einfallen lässt und wie er das Motiv in ironischer Selbstparodie der ursprünglichen Bedrohungsspannung in retardierende Reflexion überführt, ist gleichermaßen beeindruckend wie grotesk. Er inszeniert die amerikanische Landschaftsformation als gigantisches Ohr, das über eine große Anzahl von Metern hinweg nicht nur die Belauschung der Gegner erlaubt, sondern auch das gefahrlose Dreinreden in die belauschte Beratungsversammlung. Möglich wird all dies durch die außerordentlich schlichte Anwendung eines höchst einfachen Naturgesetzes. Denn die Felswände der sogenannten Teufelskanzel bilden eine Ellipse. Und zwar so, dass man an je einem Brennpunkte alles, was an dem anderen gesprochen wurde, so deutlich hören könnte. Eine zweite Handlungssequenz mit der erneuten Durchführung des Motivs liegt im Schlussteil des Romans, wobei Mai seinen erzählerischen Einfall nochmals überbietet. Nun bilden die gebirgigen Felsen eine große Doppelellipse mit vier Brennpunkten, hüben zwei und drüben zwei, bei denen richtiger Benutzung sich verschiedene Möglichkeiten ergeben, die dem Nicht-Eingeweihten als Wunder erscheinen mussten. Das intratextuelle Selbstzitat in seiner Selbstüberbietung führt die Selbstparodie auf eine neue Stufe und lässt sie schließlich ins Groteske kippen. Wenn der Ich-Erzähler das Finale mit dem katastrophalen Berg- und Statuensturz von seinem Horchposten in der sicheren Distanz einer Theaterloge verfolgt. Eine Abwandlung des Lauschens, die das Motiv vollends aus dem Bereich der Bedrohungsspannung hinaus in die reflexive Retardation treibt, bildet die schon erwähnte mehrtägige Lesung von Winnetous testamentarischen Schriften. Das ehemals einsame und gefährliche Belauschen der Wahrheit transformiert sich in andächtiges Zuhören der Stammesgemeinschaft, die aus Winnetous Testament in gespannter Aufmerksamkeit die höhere Wahrheit einer globalen Friedensbotschaft erlauscht. Der gefährliche Streit über das richtige Winnetou-Bild endet damit in stiller und friedlicher Retardation. Das Motiv ist dabei mehrfach ironisiert. Die Übertreibung der Vielzahl an Zuhörenden und der überlangen Dauer der Lesung von mehreren Tagen ist das eine. Das andere aber ist, dass man als Leser oder Leserin nahezu nichts vom überaus wichtigen Inhalt der Botschaft erfährt. Der Ich-Erzähler, der den versammelten Indianern aus dem Testament vorliest, kommentiert lakonisch: Den Inhalt dessen, was ich vorlas, wird man kennenlernen, wenn das Testament im Druck erscheint. Bekanntlich ist es nie erschienen. Die Pointe der Ironie besteht darin, dass das Belauschen der Lesung metafiktional eine Lesung Karl Mays darstellt, damit an eine Mise en Abyme grenzt. Im Roman wird szenisch abgebildet, wie May seiner Leser- oder Zuhörerschaft mittels einer gigantischen Lesung die Wahrheit über Winnetou verkündet. Zur Ironie, dass man vom Inhalt nichts erfährt, kommt hinzu, in welcher Weise die Wirkung der Leser auf die Zuhörerschaft geschildert wird. Die Spannung war groß, sie ließ nicht nach, sondern sie wuchs. Ich las bis Mitternacht, da wollte ich aufhören, aber kein einziger der Anwesenden war damit einverstanden. Weiter, weiter, bat man von allen Seiten. An einer völlig spannungslosen Stelle des Romans, die ganz der Retardierung dient, zu verkünden, dass die Spannung groß sei und unbedingt weitergelesen werden müsse, während die reale Leserschaft nichts vom offensichtlich hinreißenden Inhalt erfährt, ist in seiner Ironie wohl kaum zu überbieten. Dass auch die spannungserzeugenden Motive in Winnetou 4, die es neben der dominierenden Retardation durchaus gibt, von Ironie und Selbstparodie geprägt sind, hat sich oben schon gezeigt. So wird denn auch die zentrale Bedrohungsspannung des Romans von Parodie und Ironie erfasst. Diese Bedrohung besteht darin, dass der angekündigte Kongress von den Sioux insgeheim als Gelegenheit verstanden wird, sich mit sämtlichen Gegnern der Apachen zu vereinigen, um die Letzteren zu vernichten. Doch entgegen der Ankündigung, dass es zum Kampfe kommen soll, zu einem beispiellosen Blutvergießen, verliert dieses für May bekannte Motiv der Stammeskriege rasch seine spannungserzeugende Wirkung. Der Geheimplan der Sioux wird durchschaut und man empfindet zusammen mit dem Ich-Erzähler eher Mitleid als Furcht vor diesem Gegner. Es tat mir innerlich wehe, diese kurzsichtigen, hasserfüllten Leute so daherschleichen zu sehen. Die Feinde gehen wie Lemminge in die Falle, indem sie ihren Angriff durch unterirdische Höhlen und Gänge zu führen versuchen und dabei hoffnungslos eingesperrt und zudem durch den Statuensturz verschüttet werden. Mays Selbstzitat von Einkesselung und Vernichtung kippt erneut durch Übertreibung in Selbstparodie, zumal als entgegen dem Thrill des katastrophalen Berg- und Statuensturzes dann erstaunlicherweise doch niemand den Tod findet. Alle Feinde gerettet werden und es durch den Einfluss von Winnetous vorgetragener Friedensbotschaft am Ende zur allgemeinen Versöhnung kommt. Zwei Thesen zum Schluss. Wir haben es eben in selbstironischer Präsentation vernommen. Die Spannung war groß, sie ließ nicht nach, sondern sie wuchs. Mays Romane leben von der Spannung, selbst noch in parodistischer Form. Fiele sie weg, wäre das Ende des Abenteuers, das Ende des Wilden Westens. An die Stelle des Abenteuerromans müsste eine andere Erzählform treten. May hatte diese für sich gefunden, als er im Alter für sein Werk das symbolische Erzählen postulierte. Allegorie und Mythos ersetzen dabei den Abenteuerroman, indem sie die Figuren und ihr Handeln zur Repräsentanten einer Philosophie oder Weltanschauung erklären. Es ist hier nicht der Ort zu diskutieren, inwiefern dieses Konzept des Symbolischen für Winnetou 4 zutrifft. Aus Sicht unserer Spannungsanalyse sind es Ironie und Selbstparodie, die in Winnetou 4 Mays Erzählmaschine am Laufen halten. In den Wildwest-Abenteuern von Winnetou 1 bis 3 ist die Spannung omnipräsent. Humor und Reflexion unterlaufen sie indes immer wieder in retardierenden Einschüben. Daraus resultiert ein irritierender Widerspruch zwischen affekterregender Gewaltdarstellung einerseits und der Berufung auf christliche Humanität andererseits. Dieser Dualismus von Spannung und Retardierung eröffnet für die Rezeption von Mays Erzähltexten zwei Möglichkeiten. These 1. Der Spannungsteil von Karl Mays Erzählen fungiert als Lockmittel. Er bindet über die Affekterregung Leserinnen und Leser an einen Text, dessen Absicht auf etwas anderes als Unterhaltung zielt. Auf die über Retardation und Reflexion transportierte Vermittlung eines christlich-humanen Weltbildes. These 2 figuriert dazu als Antithese und lautet: Die explizite Berufung auf die christliche Humanität in den retardierenden Erzählteilen sowie auch die dabei verschiedentlich praktizierte Komik dienen der Camouflage. Sie kaschieren eine über Spannung und Affekterregung praktizierte Faszination für Gefahr, Kampf, Rache und Hass. Helmut Schmid hat im Blick auf die Rezeptionsgeschichte der Winnetou-Bände darauf hingewiesen, dass Karl May in Winnetou 4 mit dem Streit um das richtige Winnetou-Verständnis vorwegnimmt, was die Rezeption nach Mays Tod bis heute prägt. Man fand einerseits Anerkennung und Wertschätzung, als Anwalt eines allgemeinen friedlichen Miteinanders, wurde aber andererseits angegriffen als Propagandist gewaltsamer Kolonisation. Dass die beiden Positionen sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstehen, liegt zu einem großen Teil in der Werkstruktur begründet, wie sie im Verhältnis von Spannung und Retardation aufscheint. Sie hörten, er hielt einen Augenblick inne, jedenfalls um die Spannung seiner Zuhörer zu vergrößern. Spannung und Retardierung in Karl Mays Winnetou-Trilogie von Michael Andermatt. Es las Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.